Es ist schön, gemeinsam Gott anzubeten, ihn zu loben mit diesen Liedern, mit diesen Worten und einfach den Blick auf ihn zu richten, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Schön, hier zusammen zu sein. Markus, du hast mich ein bisschen nervös gemacht jetzt so mit deinen Vorschusslorbeeren. Ihr werdet sehen, es ist eine ganz simple, einfache Botschaft, aber vielleicht ist es ja schön, wenn meine Frau mich dann heute Mittag fragt, und Reini, wie ging's, kann ich sagen, also eine Person hat es angesprochen. Da ist dann schon mal gut. Gut. Ich möchte mich an der Stelle einfach bei euch hier in Aarau bedanken, FEG Aarau. Ich war gestern so in Gedanken schon so ein bisschen hier bei euch. Es war ja das Doxa hier in Aarau. Und ich möchte mich einfach bedanken bei allen, die sich in irgendeiner Form eingesetzt hat, dass das stattfinden konnte und gelungen ist. Und es waren auch einige Jugendliche von uns aus Aarau, Rheinfelden da. Und einfach vielen, vielen herzlichen Dank euch, dass ihr das so möglich macht und uns einfach Anteil gebt an eurem Segen, an dem, was ihr so eben erlebt mit Gott, mit Jesus. Vielen Dank dafür. Ja, ich möchte euch einladen, auf den Predigttext zu hören. Aus dem Evangelium nach Matthäus Kapitel 7, ab Vers 24. Matthäus Kapitel 7, ab Vers 24. Das sind die berühmten Worte, die Jesus am Ende seiner langen Bergpredigt spricht. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus, und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, den wird man mit einem törichten Mann zu vergleichen haben, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stießen an jenes Haus. Und es fiel, und sein Fall war sehr groß. Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Jesus, ich möchte dich von ganzem Herzen bitten, dass du jetzt unsere Herzen öffnest und dass du Gnade schenkst zum Reden und zum Hören. Danke dafür. Amen. Ich weiß nicht, wer von euch den Namen Joanne K. Rowling kennt. Diese Dame ist berühmt geworden durch eine Kunstfigur, die sie erschaffen hat, nämlich Harry Potter. Sie ist die Autorin von den Harry Potter Büchern. Und es geht mir jetzt nicht um Harry Potter und es geht mir auch nicht um Joanne K. Rowling. Aber worum es mir geht, ist, die Worte von Joanne K. Rowling sind unglaublich wertvoll. Haben Sie das gewusst? An einem Wort hat diese Dame etwa 1000 Schweizer Franken verdient. Man kann das runterrechnen, wenn man die Anzahl der Worte von Harry Potter nimmt und dann das, was sie eingenommen hat durch Harry Potter, wenn man das teilt, dann hat man den Wert von einem Wort. Also, dieser Satz, den ich gerade spreche, besteht aus 26 Wörtern und Zahlen und würde, stammte er aus der Feder von Rowling, etwa 26.000 Franken wert sein. Krass, oder? Ein gewagter Vergleich. Weg von Harry Potter, weg von Joanne K. Rowling. Welchen Wert hat für Sie und mich ein Wort von Jesus Christus? Und machen wir es ganz persönlich. Welchen Wert haben die Minuten, in denen wir täglich so still werden vor unserem Herrn, die Seele baumeln lassen und ihm einfach Zeit einräumen, in unser Leben hineinzusprechen? Welchen Wert haben diese Minuten für die Ewigkeit für uns? Ich musste an den Hauptmann von Kapernaum denken, der wusste, welchen Wert ein Wort von Jesus hat. Er sagt zu Jesus, sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Und damit sagt dieser Mann, ein Wort aus deinem Mund hat die Kraft, Leben zu verändern. Ein Wort, Jesus, aus deinem Mund und das Leben von mir und das Leben von meinem Diener wird ein anderes. Deine Worte haben Kraft, Leben zu verändern, haben Kraft, Menschenherzen zu bewegen, haben schöpferische Qualität. Ein Wort von Jesus. Sehnst du dich danach, dass Jesus heute dein Leben verändert durch sein Wort? Oder Petrus? Eine lange Nacht hat er gearbeitet und nichts gefangen. Und dann kommt Jesus. Und wir kennen die Worte vermutlich. Petrus, wirf deine Netze nochmal aus. Und Petrus wusste um den Wert eines Wortes von Jesus. Und er wirft die Netze nochmal aus und er hat den Fang seines Lebens. Petrus hat die Worte von Jesus nicht in den Wind geschlagen, weil er wusste, welchen Wert ein Wort von Jesus hat. Und er tut, was Jesus sagt. Worte von Gott sind kraftvoll. Sie verändern dein Leben. Sie machen es neu. Worte von Jesus heilen deine Verletzungen. Das Wort von Jesus vergibt dir deine Schuld. Es erneuert dich. Es reinigt dich. Es tröstet dich. Worte von Jesus schenken neue Hoffnung und sie fordern dich auch heraus. Aber, und das ist das Schöne an den Worten von Jesus, sie geben gleichzeitig auch die Kraft zu tun, was Jesus uns zu tun heißt. Und wenn wir heute Morgen über das Thema nachdenken, kann ich mich auf Krisen vorbereiten, dann geht es letztlich auch um die Frage, welchen Wert hat ein Wort von Jesus für dich? Welchen Wert haben die Worte von Gott für dich? Und bist du bereit, dein Leben darauf zu bauen? Und um das Ganze zu veranschaulichen, gebraucht Jesus jetzt dieses kraftvolle, einfache Bild aus dem Hausbau. Jesus war ja Fachmann auf diesem Gebiet, er war Tekton, das heißt, wir kennen das Wort von unserem Architekt, oder? Der Tekton, der Bauhandwerker, war ein muskulöser Mann, dieser Jesus, der konnte zupacken. Und er sagt jetzt, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Die erste Botschaft, die in diesen Worten von Jesus drinsteckt, ist für mich die, bereite dich auf die Krisen in deinem Leben vor. Bereite dich auf die Stürme in deinem Leben vor. Jesus spricht da im Bild vom Platzregen, der sich in einen reißenden Strom verwandelt und dann rüttelt da noch der Wind an dem Lebenshaus und fordert unser Lebenshaus heraus. Und wenn wir uns entschieden haben dafür, Jesus Christus nachzufolgen, in der Meinung, jetzt habe ich keine Probleme mehr, jetzt geht es eigentlich nur noch bergauf, dann sind wir einer ganz gewaltigen Lebenslüge aufgesessen und wir werden enttäuscht werden. Jesus wird uns enttäuschen, er wird uns aus der Täuschung, der wir dann erlegen sind, herausführen. Aber es ist doch so, gell? Manchmal stellen wir so unbewusst die Gleichung auf, folge ich Gott treu, dann läuft alles glatt. Dann habe ich keine Probleme am Arbeitsplatz, keine Geldsorgen. Bin ich hingegen ungehorsam, dann muss ich mich nicht wundern, wenn Gott mir so aus der Ewigkeit heraus eins über die Finger gibt, oder? Das ist so manchmal die Gleichung, die wir so aufstellen. Aber dieses Bild vom Hausbau zeigt uns, dass wir mit dieser Einschätzung falsch liegen. Natürlich kann ich in Schwierigkeiten am Arbeitsplatz kommen. Und zwar nicht nur, obwohl ich Jesus nachfolge, treu, sondern gerade weil ich Jesus treu nachfolge und vielleicht nicht bereit bin, das zu tun, was mein Chef jetzt vielleicht in der Situation von mir erwartet, aber ich merke, das passt nicht zusammen mit einem Leben in der Nachfolge. Und dann komme ich in Schwierigkeiten. Probieren wir das mal aus. Oder Thema Geld. Also wir können eine ganz einfache Rechnung aufschlagen. Wenn ich meine Steuererklärung korrekt ausfülle, dann habe ich unter Umständen am Ende weniger Geld in der Tasche. Warum? Weil der Staat mehr möchte. Das ist die erste Botschaft, die Jesus seinen Zuhörern hier zum Abschluss einer langen Predigt mitgibt. Es werden Situationen in deinem Leben kommen, in denen es ganz schön drunter und drüber geht, wo der Wind an deinem Lebenshaus rütteln wird und es werden in deinem Leben Krisen kommen. Und viele von euch, von Ihnen wissen das besser als ich, dass das Leben eben nicht immer fair ist. Dass das Leben nicht immer einfach ist und immer so glatt verläuft, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Und das hat, und das macht uns Jesus mit diesem Bild so deutlich, überhaupt nichts damit zu tun, ob wir seine Worte in den Wind schlagen oder ob wir versuchen, ihm treu nachzufolgen. Das Leben hält für beide diesen Platzregen bereit, oder? Das Leben hält für beide diese Stürme bereit. Das ist nicht der Unterschied bei diesen beiden Häuslebauern. Gott mutet uns manchmal Dinge zu, die nicht einfach auszuhalten sind. Wir werden vielleicht ernsthaft krank. Oder ein Kind rebelliert plötzlich. Oder ein Elternteil wird zum Pflegefall und wir stehen plötzlich vor riesigen Fragen. Oder wie in unserer Gemeinde geschehen, der Ehepartner, plötzlich ein Pflegefall. Geistig schwer behindert. Jemand stirbt überraschend in unserer Familie. Wir verlieren den Arbeitsplatz. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung, die sich nach Erlösung sehnt, schreibt Paulus an die Korinther. Und es ist doch so, jede Krise, in die wir hineingeraten, erinnert uns daran, dass wir Teil dieser gefallenen Schöpfung sind, dass wir noch nicht am Ziel sind, dass wir noch nicht im Himmel sind, sondern dass wir unterwegs sind. Und deswegen die erste ganz wichtige Botschaft: Bereite dich auf die Krisen in deinem Leben vor. Und die Frage, die sich jetzt anschließt, ist ja die: Wie mache ich denn das? Jesus, wie mache ich das? Kann ich mich überhaupt auf Krisen vorbereiten in meinem Leben? Geht das? Und da gibt uns Jesus ganz einfache Hinweise. Es sind zwei ganz einfache Hinweise. Ich habe es heute Morgen schon mal gesagt. Wenn es einfach wird bei Jesus, dann wird es oft in der Umsetzung sehr, sehr schwer. Das erste ist gemütlich. Das erste heißt hinhören. Wer meine Worte hört. Und beim zweiten wird es dann schon herausfordernder. Handeln. Wer meine Worte tut. Oder tut, was ich ihm sage. Es ist ja interessant, dass solange im Leben alles glatt läuft, die beiden Lebensentwürfe sich gar nicht so sehr voneinander unterscheiden. Solange im Leben alles glatt läuft, schauen die Häuser von außen betrachtet beide super aus, ganz schön, ganz toll. Und der eine, der konnte vielleicht sogar ein bisschen schneller loslegen, weil Fundament legen, das ist dann Arbeit, ja. Aber der andere ist vielleicht schon weiter und hat mich überholt und ich schaue ihm so ein bisschen blicke da so neidisch rüber, so wie der Asaf damals, oder? Der war immerhin Musiker im Tempel, hat Menschen in die Anbetung geführt, in das Lob Gottes. Und dann dichtet er einmal: Mensch Gott, den Gottlosen geht es so gut. Und dann versinkt er so ein bisschen in Selbstmitleid und sagt: Und ich bin so arm dran. Und wir merken, der Unterschied besteht nicht darin, dass es dem einen gut geht und dem anderen schlecht geht. Der Unterschied liegt an einer anderen Stelle. Der Unterschied zwischen den beiden tritt nicht einmal dort zutage, wo ich bete und Gott auf meine Gebete hin vielleicht antwortet. Lest das mal durch, gerade den Abschnitt vor dem Abschnitt, den ich gelesen habe, erklärt das Jesus. Da beten Menschen für Kranke und sie werden gesund. Da beten Menschen, dass Dämonen ausgetrieben werden und die werden tatsächlich ausgetrieben. Und dann heißt es, ich habe Dämonen ausgetrieben und ich habe gebetet und Menschen sind krank geworden und Jesus steht da und sagt, ich kenne euch nicht. Also echter Glaube beweist sich nicht einmal in der Anzahl der Gebetserhörungen, die ich vielleicht so innerlich abhake. Sondern echter Glaube beweist sich dort, sagt Jesus, wo er sich in den Stürmen des Lebens bewährt, in den Momenten, in denen alles drunter und drüber geht. Wie bereite ich mich also auf die Stürme in meinem Leben vor? Indem ich erst einmal hinhöre. Und das ist etwas Schönes, das ist etwas Gemütliches, oder? Sich hinzusetzen, auf Jesus zu hören, die Seele bei ihm baumeln zu lassen, still werden vor Jesus und einfach hinhören. Jesus, was hast du zu mir zu sagen? Ich habe gerade vor kurzem mit einem jungen Mann gesprochen, der zu mir meinte, du Reini, ich bin Vollgas mit Jesus unterwegs. Ich bete jeden Tag. Und aus dem Gespräch heraus wurde so deutlich, was er damit gemeint hat. Ich bete viel. Ich sage Gott jeden Tag so, was ich so von ihm brauche und was ich mir so von ihm wünsche. Und entscheidend ist, in der Beziehung zu Jesus oder die Qualität unserer Beziehung zu Jesus bemisst sich nicht daran, dass wir ihm ständig sagen, was wir brauchen, sondern dass wir still werden vor ihm und dass wir ihm Gelegenheit geben, zu sagen, was er meint. Und wovon er überzeugt ist, dass ich es brauche. Und das ist der große Unterschied. Und da die Frage, weiß ich, wissen wir, in der Entscheidung, wo wir momentan dran stehen, die in dieser Woche vielleicht auf uns wartet, das große Thema, das mich momentan herausfordert, weiß ich, was Jesus dazu zu sagen hat? Weiß ich, was Jesus in meine Lebenssituation hinein mir zuspricht? Du stehst vielleicht vor der Entscheidung, den Partner für dein Leben zu wählen. Das ist eine Entscheidung, die dein ganzes Leben prägen wird. Und ich bin dann manchmal erstaunt, wie leichtfertig Menschen so eine Entscheidung treffen, ohne vorher gefragt zu haben, Jesus, was sagst du eigentlich zu diesem Thema? Was sagst du zu dieser Entscheidung, die mich prägen wird, die Konsequenzen für mein Leben haben wird? Was sagst du zu diesem Thema? Wisst ihr, Nachfolge wird jeden Tag konkret in der Entscheidung, die ich treffe, in den Worten, die ich spreche und in den Prioritäten, die ich setze. Mit jeder Entscheidung bekenne ich neu, Jesus Christus, ich vertraue dir und ich vertraue deinem Wort und ich bin dir gehorsam, ich folge dir nach. Aber dazu muss ich eben erst einmal hinhören. Jesus sagt ja diese Worte am Ende einer langen Predigt und er hat in dieser Predigt, nehmt euch heute Nachmittag mal gemütlich Zeit, Sonne scheint, laues Plätzchen im Garten vielleicht, Liegestuhl und dann hinhören, gemütlich, oder? Dann hört mal hin, was Jesus sagen möchte in euer Leben hinein. Und dann werden wir merken, Mensch, Jesus sagt so viel in unser Leben hinein. Er sagt zum Beispiel etwas zum Thema Beziehungen. Ganz viel sagt Jesus dazu, wie wir Beziehungen gestalten sollen. Und dann sagt er da zum Beispiel, wenn du merkst, dass der andere etwas gegen dich hat, dann warte, bis der andere zu dir kommt. Nee, gell? Nein. Geh du hin und versöhne dich. Und jetzt stellt euch vor die Situation, da sitzen beide, zwei Parteien und die hören jetzt so Jesus zu, lassen ihre Seele baumeln, Jesus spricht in ihr Leben hinein und beide hören plötzlich dieses Wort, Mensch, geh du hin und versöhne dich. Was passiert dann? Sie treffen sich in der Mitte. Und dann sagt der eine, du, Mensch, ich habe heute Morgen Jesus zugehört und er hat was in mein Leben hineingesprochen. Und dann sagt der andere, Moment mal, ich muss erst mal dir sagen, was Jesus mir heute gesagt hat. Und dann überholen die beiden sich, ja, mit dem Thema Versöhnung. Ja, und wenn ich so in eure Gesichter schaue, das ist das, was ihr ständig erlebt. Ist doch wunderbar. Jesus packt heiße Eisen an. Er spricht zum Beispiel auch über das Thema Geld. Über Geld spricht man nicht. Das ist so der Volksmund, oder? Über Geld spricht man nicht. Geld hat man. Aber sprechen tun wir nicht drüber. Jesus spricht über Themen, über die man nicht spricht. Und das schätze ich so an ihm. Es ist aber manchmal ungemütlich. Und er sagt, Mensch, kein Thema. Wenn du reich wirst, kein Problem. Aber pass auf, dass das Geld nicht wieder zu deinem Sklaventreiber wird und gib großzügig weiter von dem, was Gott dir anvertraut hat. Häng dein Herz nicht daran. Du kannst nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Du kannst nicht Jesus dienen und es gleichzeitig zum obersten Ziel deines Lebens machen, reich zu werden. Wenn es passiert, schön. Häng dein Herz nicht dran. Aber du kannst nicht beides zu deiner obersten Lebenspriorität machen. Oder wie gehe ich mit meinen Sorgen um? Jesus sagt ganz klar, deponier sie bei Gott und er wird für dich sorgen. Oder Thema Sexualität. Er sagt ganz klar, binde dich treu an eine Frau, an einen Mann und dann bleib ihr treu. Geld, Worte, Sorgen, Sex. Ich merke, Jesus spricht in die ganze Breite unseres Lebens hinein und er hat entscheidend Wichtiges zu sagen. Das sind nicht abgehobene Gedanken, die Jesus mit uns teilt, sondern sie berühren unser Herz, sie berühren unser Leben und sie machen etwas mit unserem Leben. Und ich merke, ich kann eigentlich nicht neutral sein Jesus gegenüber. Ich muss mich entscheiden. Wie bereite ich mich auf die Krisen vor? Das Erste, höre hin. Und wenn wir ehrlich sind, wenn wir so still werden und Jesus zuhören, dann wird uns häufig sehr, sehr schnell klar, was Jesus meint und was er möchte und was dran ist. Und manchmal sind es schwierige Entscheidungen, vor denen wir stehen. Und dann brauchen wir vielleicht einander. Und dann gehe ich vielleicht zu einem Kollegen, der auch am Ohr von Jesus hängt und frage ihn, du Mensch, hör mal zu, ich bin in so einer schwierigen Entscheidung. Was würdest du machen? Und dann beten die beiden zusammen und sie fragen vielleicht, und wenn man merkt, so im Hauskreis ist eine gute Möglichkeit oder wie auch immer, aber lasst uns gemeinsam hinhören, was Jesus zu sagen hat. Das ist der erste Schritt, wenn es darum geht, sich auf Krisen vorzubereiten. Und das zweite ist die Frage, bin ich bereit, auf das Wort von Jesus hin zu handeln? Ich habe schon gesagt, bis hierhin unterscheiden sich die Häuser der beiden eigentlich gar nicht groß voneinander. Beide hören die Worte von Jesus, beide kommen in Krisen hinein, aber jetzt wird der Unterschied deutlich. Der eine, also beide hören sie, was Jesus sagt, aber der eine tut, was Jesus sagt und der andere nicht. Und da wird eines deutlich, der Unterschied wird nicht an den Sonnentagen deines Lebens deutlich, sondern in den Tagen, in denen es schwer wird. In den Tagen, wo es stürmt, wo es windet, wo es drunter und drüber geht. Und die Sache, die Worte von Jesus nur zu hören und nicht danach zu handeln, die mag sehr, sehr lange gut gehen. Solange, bis vielleicht die Krise kommt. Und du denkst dir vielleicht sogar, Mensch, ich bin Jesus treu, ich folge, ich bin gehorsam und dem anderen, dem geht es so viel besser. Das ist nicht der Unterschied. Der Unterschied wird dort sichtbar, wo die Schwierigkeiten anfangen. Wenn ich jetzt so still werde vor Gott und dann auf ihn höre und auf Jesus höre, dann passiert manchmal bei mir Folgendes und vielleicht kennt ihr das auch. Ich fange so an, mit Jesus innerlich zu diskutieren. Ich fange so an, die Frage zu stellen, Jesus, also ich lese es jetzt, ich höre es wohl, aber meinst du das wirklich so, wie du das sagst? Oder ich fange an, bestimmte Bibelstellen zu problematisieren und so, Mensch, das kann doch, also auch vor dem Hintergrund der heutigen Zeit und müssen wir das nicht ein bisschen aktualisieren? Und dann bin ich manchmal erstaunt, wie ich Menschen zuhören kann. Da lese ich etwas ganz klar in der Bibel und die erklären mir aber ganz redegewandt, dass das irgendwie anders gemeint sein muss. Jesus hat das bestimmt irgendwie ganz anders gemeint. Ist es wirklich so gemeint? Ich musste so spontan an ein Beispiel denken und vielleicht wird es euch daran deutlich, es ist ein Bild. Ich grilliere gern und meine Frau nicht so sehr, aber manchmal fragt sie, Reini, was willst du denn heute zum Mittag? Also es ist ein rein hypothetischer Fall, ja? Und dann sage ich vielleicht, ja, also heute hätte ich mal wieder Lust auf so ein richtig saftiges Steak vom Grill. Und ich gehe ins Büro und ich arbeite und ich freue mich auf mein Steak zu Hause. Jetzt ist aber Folgendes passiert in der Zwischenzeit. Meine Frau hat angefangen zu denken. Meine Frau hat angefangen, meine Worte zu interpretieren. Und jetzt hat sie sich überlegt und hat gemeint, Reini wünscht sich ein Steak. Wahrscheinlich meint er einfach was Gesundes, was Kräftiges, oder? So, Steak gibt Kraft. Steak ist eigentlich das Symbol für etwas, was Nährwert hat. Ja? Und wahrscheinlich hat er Salat gemeint. Und jetzt könnt ihr euch mein Gesicht vorstellen, wenn ich nach Hause komme aus dem Büro und dann sehe ich statt einem saftigen Steak, sehe ich einen gesunden, bunten Blattsalat an meinem Platz. Und ich habe mir so gedacht, Gott geht's, glaube ich, manchmal ähnlich. Er sagt gewisse Dinge in seinem Wort so klar und so eindeutig. Geh hin, versöhn dich, sei du der Erste. Sei du nicht der, der schlecht über den anderen redet, sondern sei du der zum Katalysator der Versöhnung wird. Sei du der, der Menschen wieder zusammenbringt. Und plötzlich lese ich da ganz andere Dinge. Und das, was im Wort Gottes steht, will ja an meinem Leben sichtbar werden und gelesen werden. Menschen sollen mein Leben sehen und es soll wie ein Brief sein, ein Liebesbrief Gottes an diese Welt. Welchen Wert haben die Worte von Jesus für dich und für mich? Wenn wir uns heute Morgen die Frage gestellt haben, wie können wir uns auf Krisen vorbereiten, dann war das eine ganz, ganz einfache Antwort heute Morgen und eine Antwort, die doch so schwer ist. Ich stelle das bei mir persönlich fest, aber auch im Gespräch mit Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Die Krisen kommen in unserem Leben und wundere dich nicht darüber, wenn Krisen kommen und stell nicht gleich deine Beziehung zu Gott in Frage, wenn Krisen in deinem Leben auftauchen. Diese Gleichung, es geht mir gut, dann ist meine Beziehung mit Gott gut und es geht mir schlecht und dann ist meine Beziehung mit Gott schlecht, die stimmt nicht, so eindimensional. Sondern höre, nimm dir Zeit, auf die Worte von Gott zu hören. Welchen Wert haben Worte von Jesus? Das zeigt sich oft erst, wenn wir in der Krise sind. Sie sind nämlich von unschätzbarem Wert. Zwei ganz einfache Dinge, wie wir uns auf Krisen vorbereiten können. Hinhören. Ja, vielleicht ist das eine Botschaft von oben, ich weiß nicht. Hinhören. Und das ist ja oft nicht das Problem, oder? Oft wüssten wir eigentlich recht genau, was dran ist. Und dann kommt das Schwierige, zu tun, was Jesus sagt. Aber wir werden erleben, dass dort, wo wir im Gehorsam Gott gegenüber leben, dass diese Worte von Jesus Christus mein Leben prägen, verändern, Kraftquelle sind und segensreich sind. Ja, ich möchte uns einladen, dass wir aufstehen und still werden zum Gebet. Jesus Christus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken. Du hast Worte ewigen Lebens. Deine Worte sind Worte voller Kraft, voller Liebe, voller Güte, aber es sind auch Worte, die uns manchmal sehr herausfordern, Jesus, weil sie so ernst sind, weil sie so konsequent sind. weil sie uns ganz meinen. Und Jesus, du weißt, wo wir so dran sind in unserem Leben. Du weißt, was uns momentan herausfordert, vor welchen Fragen wir ganz persönlich stehen, welche Not wir heute mitgebracht haben, welche Frage wir im Herzen mitgebracht haben. Jesus, wir wollen hören, was du sagst, und wir wollen tun, was du sagst. Gib Gnade zum Hören und zum Tun. Vielen Dank dafür. Amen.